Der Zurich-Podcast. Immer auf dem Lauschenden.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts der Zürich-Gruppe Deutschland. Der blaue Planet, so nennen wir unsere Erde gerne, weil sie aus dem Weltraum betrachtet zum allergrößten Teil mit dem blau schimmernden Wasser bedeckt ist. Wasser im Überfluss? Keineswegs, denn von den 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser sind nur 35 Millionen Kubikkilometer Süßwasser und lediglich 0,3% davon sind für uns Menschen zugänglich. Ein kostbares Gut also, das nicht nur rar ist, sondern auch bedroht wird von Mikroplastik, Nanoplastik und unzähligen chemischen Schadstoffen, die unser immer rarer werdendes Lebenselixier unbrauchbar zu machen drohen. Doch es gibt Hoffnung. Katrin Schuhn, promovierte Chemikerin, Gründerin und Autorin, hat mit Wasser 3.0 ein revolutionäres Verfahren entwickelt, wie diese Fremdstoffe aus dem Wasser gefischt werden können. Das beschreibt sie nicht nur in ihrem neuen spannenden Buch Rebellin des Wassers, sondern auch hier im Zürich-Podcast.
Das Interview.
Hallo Katrin, herzlich willkommen im Zürich-Podcast.
Hallo Bernd, schön, dass ich hier sein darf.
Zu Beginn eines Gesprächs erstmal die Frage, trinkst du Wasser?
Natürlich.
Auch aus dem Hahn?
Auch aus dem Hahn, ja.
Dann gieße ich uns gerne ein. Ja, die Frage hat natürlich einen Hintergrund, denn dein neues Buch trägt den Titel Rebellin des Wassers und du setzt dich sehr kritisch mit dem Thema auseinander, aber auch, sage ich mal, sehr konstruktiv, nämlich was müssen wir tun, damit wir unsere Wasserqualität halten und auch Wasser als Grundnahrungsmittel jederzeit weiter zugänglich machen. Und du deckst einige Probleme auf und pointierst nochmal, was da schief läuft. Was läuft denn schief beim Thema Wasser?
Wenn wir uns das Wasser anschauen, ja, es fließt, aber es wird halt immer verschmutzter, weil wir Menschen immer mehr produzieren, immer mehr verarbeiten, immer mehr nutzen und dadurch natürlich unserem Wasser so ein bisschen Probleme aufhalten, die es langsam aber stetig nicht mehr selber in den Griff bekommt. Ich meine, über viele Jahrzehnte hat da die Kläranlage ihren wunderbaren Dienst erwiesen, aber auch die kommen so langsam an die Grenzen und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema.
Genau, was sind denn die Kernprobleme?
Die Kernprobleme sind, dass es immer mehr Chemikalien gibt, die über Prozesskreisläufe aus Industrien in Kläranlagen kommen und die Kläranlagen diesem Prozesswasser nicht mehr Herr werden. Das heißt, sie sind nicht mehr dazu in der Lage, das Wasser so gereinigt in die Umwelt zu entlassen, dass danach die Selbstreinigungskraft der Natur das Wasser wieder genießbar macht für uns Menschen, dass wir eben daraus auch wieder Trinkwasser gewinnen können. Und wenn man sich überlegt, dass wir einen Wasserkreislauf haben, wo das Wasser im Kreislauf läuft. Das heißt, wir brauchen diese Selbstreinigungskraft, wir brauchen den sinnvollen Umgang mit Wasser, wir brauchen sinnvolle Technologien, die unser Wasser sauber halten, damit wir im Nachgang unsere eigene Gesundheit nicht gefährden.
Aber gehen wir an der Stelle nochmal einen Schritt zurück. Wie kommt denn überhaupt Chemie ins Wasser? Ich denke, wir haben Grundwasser, das ist sauber, wir haben Burg- und Erzfellwasser, was hunderte Jahre alt ist. Wie kommt denn da Chemie rein?
Ich meine, wenn man sich vorstellt, wir produzieren Stoffe, wir produzieren Textilien, wir produzieren unsere Haushaltschemikalien, die wir einsetzen. Wir brauchen Shampoo, wir haben Seife, wir haben Autos, die hergestellt werden müssen und in jedem einzelnen Prozessschritt kommt irgendwo Wasser ins Spiel. Und das ist in den meisten Fällen Frischwasser, das heißt das Wasser aus dem Wasserhahn, eben schon mit Top-Qualität. Und in dem Moment, wo es aber in einen Prozess, in einem chemischen Produktionsprozess oder insgesamt einem Produktionsprozess eingesetzt wird, kommen zusätzliche Chemikalien ins Spiel. Dann ist das Wasser unmittelbar ja schon verschmutzt. Und das ist die Frage, wie lange ist es verschmutzt oder wann kann es wieder als Wasser genutzt werden?
Jetzt wirbt man ja gemeinhin damit, dass das Wasser immer das am besten kontrollierte Nahrungsmittel ist. Reichen die Kontrollen nicht aus oder erfassen die gewisse Themen gar nicht, die du jetzt ganz besonders beleuchtest?
Wasser ist nicht gleich Wasser, ist nicht gleich Wasser. Also wenn wir über Trinkwasser sprechen, und das ist das, was du gerade angesprochen hast, bei Trinkwasser ist es tatsächlich so, das ist das am besten kontrollierteste Lebensmittel in Deutschland. Und da würde ich auch gar nicht jetzt irgendwie Probleme hervorrufen wollen, die es gar nicht gibt. Mhm. Also da sollten wir uns sicher sein, das Wasser, was bei uns aus dem Wasserhahn kommt, das ist trinkbar, das ist genießbar und nicht gesundheitsgefährdend. Wenn wir aber uns den gesamten Wasserkreislauf anschauen, so haben wir ja Wasser, was vielleicht aus dem Grauwasserbereich, Regenwasser, was wieder genutzt wird. Wir haben Abwasser, was aufgereinigt wird, wieder in Prozesse zurückgeht. Und wir haben Abwasser, was in die Umwelt entlassen wird. Das heißt, es sind ganz viele unterschiedliche Wässer, mit denen wir es zu tun haben. Aber ja, beim Trinkwasser können wir uns die Hand geben und sagen, da haben wir bisher noch nicht ganz so viel falsch gemacht.
Du hast ja 2021 den Planet Hero Award gewonnen, und zwar für ein ganz besonderes Projekt, das du gestartet hast. Erzähl doch mal, was genau ist das, mit was hast du gewonnen und mit was hast du die Jury damals überzeugen können?
Ja, wir sind gestartet mit dem Thema Wasser ohne Mikroplastik. Das heißt, es geht wirklich darum, Technologien zu erforschen, zu erfinden, auf den Weg zu bringen, zu skalieren, die es ermöglichen, Wasser ohne Mikroplastik bereitzustellen. Und zwar an den Hotspots. Und wie wir ja eben schon wissen, ein Hotspot ist nicht das Trinkwasser, sondern die Hotspots liegen in den Industrien und die Hotspots liegen in den kommunalen Kläranlagen. Das heißt, wir arbeiten mit Abwasser. Wir haben eine Methode entwickelt, um Mikroplastik in Abwasser zu detektieren, das heißt die Konzentration zu bestimmen, wie hoch sind die Belastungen, um dann einen Prozess zu installieren, der es ermöglicht, Mikroplastik zu entfernen.
Und da bringe ich mal den wunderbar bildhaften Namen Popcorn rein. Es ist ein anderes als aus Mais gewonnenes Popcorn. Aber erzähl mal, was hat es damit auf sich? Also ihr verklumpt diese Fremdstoffe im Wasser. Wie geht das? Das heißt, dann muss man ja wieder was ins Wasser eintragen. Da wird der Laie jetzt sagen, oh, guck mal, wie soll das funktionieren? Wie kann ich etwas sauberer machen, wenn ich dann auch wieder Chemikalien reingebe?
Ich sage immer sehr gerne, Chemikalien sind das Problem, aber Chemie hat auch die Lösung. Und wenn wir was ins Wasser zugeben und hundertprozentig sicher sind, dass diese Substanz, die wir zugeben, nicht gefährlich ist, während und auch nach dem Prozess, dann habe ich eine Substanz, die sozusagen ökotoxikologisch unbedenklich ist, das heißt nicht giftig ist. Und damit kann ich sie in einem Prozess für die Wasserreinigung einsetzen. Und genau das machen wir. Das heißt bei uns Hybrid-Kieselgel, so heißt diese Chemikalie bzw. die Chemikalienmischung, die wir einsetzen. Sie beruht darauf, dass wir Siliziumdioxid, vielleicht dem einen oder anderen als Quarzsand auch bekannt, einsetzen. Und diese Verbindungen sind in der Lage, wie du schon sagtest, Mikroplastik zu verklumpen. Das heißt, wir arbeiten von unsichtbar. Mikroplastik kann man ab einer gewissen Größe nicht mehr mit dem bloßen Auge wahrnehmen.
Welche Größe ist das? Also was bezeichnet man als Mikroplastik? Kann man es noch sehen? Wir kommen gleich vielleicht auch noch dem Begriff Nanoplastik. Das ist ja für Nicht-Chemiker erstmal alles böhmische Dörfer. Aber ab welcher Größe spricht man von Mikroplastik oder wann nicht mehr?
Also per Definition sagt man, Mikroplastik sind Kunststoffpartikel mit einer Größe kleiner als 5 mm. 5 mm kann man noch sehen.
Sicher gut sehen, ja.
200 Mikrometer kann man auch noch gut sehen. So ab weniger als 200 Mikrometer wird es mit dem bloßen Auge schon relativ schwierig, außer man hat viele Partikel auf einem Haufen, weil dann ist es einfach wieder ein Riesenwust an Partikeln.
Also ihr verklumpt dann dieses Mikroplastik zu einer Art Stein, zu diesem Popcorn, und dieser Stein ist dann in der Lage, nach oben an die Wasseroberfläche zu steigen, sodass damit dann das Mikroplastik abgefischt werden kann.
Ja, das ist tatsächlich das große Phänomen, und das ist auch für uns noch so ein bisschen das Unerklärliche, warum das tatsächlich immer und immer wieder genauso stattfindet, unabhängig vom Polymertyp. Weil man könnte sagen, klar, bei leichtem Polymeren wie zum Beispiel Polyethylen, Polypropylen, das sind so typische Verbindungen, die einfach aufschwimmen. Die treiben an die Wasseroberfläche, weil die Dichte des Materials es hergibt. Dann gibt es aber Polyethylen-Terephthalat, PET, das kennen wir aus unseren Kunststoffflaschen.
Ich versuche es nicht nachzusprechen.
Besser so. aber das sind halt dann Verbindungen, die super schnell auch nach unten sinken. Aber auch diese Verbindungen reagieren mit unserem Hybrid-Kieselgel und treiben an die Wasseroberfläche.
Aber das ist in der Tat eine fantastische Entdeckung, denn wenn es nach unten sinken würde und ich dann die Stoffe von unten im Grunde
abfischen muss oder auflesen muss, dann würde ich ja unten wahrscheinlich auch noch Bioorganismen stören oder das ganze Wasser oder Sediment aufwühlen und kriege vielleicht sogar nicht alles weg. Ihr müsst also theoretisch mit dieser oder auch praktisch mit dieser Methode einfach nur abfischen.
Korrekt, aber jetzt nur für dich zur Erklärung, wir sind ja nicht im offenen Gewässer unterwegs, weil das auch nicht die Hotspots sind, sondern man muss sich immer überlegen, wir sind sehr nah an industriellen Prozessen. Das heißt, da könnten wir auch nach unten arbeiten, also das Wasser im Reaktor ablassen. Aber es ist natürlich wesentlich einfacher von der Operabilität, also wie man so eine Anlage betreibt, wenn man es einfach oben abfischen kann. Weil dann geht einfach viel schneller der Prozess, man hat nicht dieses lange Absaugen, wieder einlassen und je schneller, desto besser.
Exakt, denn wenn es erstmal im großen Meer oder im Fluss ist, dann komme ich ja ganz schlecht dran und man kann sich ja kaum vorstellen, dass man den ganzen Rhein voll kippt mit eurer Chemikalie, um dem Problem Herr zu werden und das kommt hinten immer nach. Das heißt, an der Quelle des Problems sollte man das Problem lösen, damit es erst gar nicht in die freie Natur kommt und erst gar nicht auch, das ist der nächste Punkt, ja von Lebewesen aufgenommen wird.
Absolut richtig.
Menschen. Wie realistisch ist das denn, dass so ein, ich meine, wir haben derzeit irgendwie eher so diesen Bauchnabelblick, wir denken jetzt an Deutschland, wir denken aber das Thema natürlich auch global, weil es ein globales Problem ist und diese großen Kunststoffteppiche, wo man manchmal Bilder aus der Welt sieht, die sind in der Regel ja nicht an der Nordseeküste, sondern in anderen Regionen dieser Welt. Also wie realistisch ist es mit diesem Thema tatsächlich auch Probleme fernab von Deutschland zu lösen?
Also absolut realistisch, weil es genau darum geht. Ich meine, wir produzieren ja nicht nur in Deutschland. Viele Textilien kommen aus Asien, werden auch in Fabriken produziert, die teilweise gar keine Abwasserreinigungsanlagen haben. Und genau dort eben auch die Umwelt zu schützen. Gerade auch die Flüsse sind dort ja Lebensumgebung. Da spielt sich sehr, sehr viel auch neben der Arbeit ab. Mhm. Und diese Naturumgebung zu schützen, das ist natürlich ein ganz großer Anreiz. Und das ist auch unser Eintrittspfad, wo wir einfach sagen, hier beginnt Nachhaltigkeit.
Du hast ja vor kurzem dein Buch Rebellin des Wassers herausgegeben. Ein unglaublich packendes Buch, was auch sehr schön und interessant illustriert ist. Und da wird das ganze Thema ja von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und ich würde gerne mal, wir sind ja im Grunde jetzt rückwärts angefangen. Wir haben gesagt, wie kann man dem Problem Herr werden? Jetzt versuche ich nochmal zu erläutern, wo ist denn überhaupt das Problem bei Mikroplastik, wenn ich es gar nicht sehe, ich schmecke es nicht, wo liegt denn überhaupt das Risiko?
Das Risiko liegt darin, man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, aber es ist trotzdem da, nämlich in Wasser, Boden und Luft. Und das heißt, wir atmen es, wir trinken es und wir essen es. Und das mit jedem Mal. Und es gilt nicht nur, die Dosis macht das Gift, sondern auch ein Partikel kann natürlich schon eine Krankheit hervorrufen. Und dessen sollte man sich bewusst sein.
Das heißt, welche Krankheiten können daraus entstehen? Was begünstigt das?
Wenn man sich überdenkt, dass so ein Partikel natürlich die Blut-Hirn-Schranke überschreiten kann, sind natürlich Nervenkrankheiten, sind Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer, Krebsarten, das sind alles Themen, die unmittelbar mit auch Mikroplastik in Berührung und unmittelbarem Bezug stehen und wo jetzt mittlerweile auch die medizinische Forschung das auf den Plan bringt und sagt, okay, wir müssen uns selber schützen vor der Aufnahme von Mikroplastik.
Und du hattest eben schon erwähnt, Mikroplastik ist oder Fasern sind in Kleidungsstücken, aber wo noch? Also wo finde ich diese kleinen Mikroplastikteile?
Man sollte sie eigentlich nicht mehr in Kosmetika finden, weil das ist tatsächlich seit letztem Jahr verboten. Genau diese Peeling-Zusätze auf Polymerbasis, Kosmetika, Waschreinigungssubstanzen zuzusetzen.
Also auch in Waschmittel?
Auch in Waschmittel.
So diese kleinen, wo soll das dann besser reiben? Also soll abrasiv wirken oder was? Was ist überhaupt der Hintergrund? Oder soll es einfach nur eine Füllmenge sein?
Daran scheiden sich die Geister. Also darauf die genaue Antwort zu geben, ist relativ schwierig. Kunststoffe haben die große Angewohnheit, sich nicht zu verformen innerhalb des Waschprozesses und natürlich dann bestimmte Stoffe schneller auf ein Material zu bringen, wie zum Beispiel Textilien, das heißt mehr Reinigungskraft hervorzurufen. Aber ob man es wirklich braucht, ist mit Fragezeichen zu versehen.
Also okay, aber doch in sehr, sehr vielen Haushaltsmitteln war oder ist es auch immer noch vorhanden?
Tatsächlich. Und ich meine, wenn man sich vorstellt, dass jedes Produkt, was wir so im Alltag verwenden, eigentlich irgendeinen Bestandteil aus Kunststoff mittlerweile hat, hat auch jedes dieser Produkte einen Mikroplastik-Footprint. Und das heißt, in dem Moment, wo irgendwo Mikroplastik frei draufsteht, aber vielleicht die Umverpackung immer noch aus Kunststoff ist, ist auch trotzdem noch dieses Produkt nicht mikroplastikfrei hergestellt.
Denn irgendwann wird dann die große Verpackung, wenn sie nicht richtig entsorgt wird, auch zum Mikroplastik. Und ich habe mal gelesen, irgendwie eine Plastikflasche steht irgendwie mehr als wie viel Jahrhundert?
Ja, 350 Jahre plus minus kann man ungefähr sagen. Das hängt je nachdem davon ab, wie die Umgebung ist, also wie viel, wie warm es ist, wie die Wassertemperatur ist, wie die Außentemperatur ist, mechanische Belastungen und so weiter.
Es gibt ja mittlerweile auch Forschung dahingehend, dass es Enzyme geben soll oder Bakterien, die in der Lage sind, das Zersetzen von Plastik zu beschleunigen. Ich weiß nicht, wie weit ist da die Forschung?
Das ist korrekt, dass es diese Enzyme gibt, aber auch hier muss man sich so ein bisschen von der medialen Botschaft, Mikroplastik ist gleich alle Kunststoffarten und Enzyme werden aktuell für Polyethylen, Polypropylen und PET analysiert.
Also das sind die typischen Trinkflaschen, die man so kennt.
Genau. Ja. Also das sind sehr spezifische Enzyme, die agieren, aber das ist halt ganz wichtig, dass man immer wieder hinterfragt, handelt es sich jetzt hierbei wirklich um Mikroplastik, das heißt 200 verschiedene potenzielle Polymertypen oder sind es vielleicht nur Untersuchungen, wo eine Kunststoffart untersucht wird?
Ich hatte es eingangs des Gesprächs schon mal erwähnt, wir reden häufig von Mikroplastik, das ist in aller Munde, das hat wahrscheinlich auch jeder und jede schon gehört. Aber es gibt ja noch Nanoplastik. Wo liegt denn da der Unterschied? Also gut, jetzt wird man sagen, klar, Nano muss noch kleiner sein. Nanoplastik kriegt ihr dann mit der Methode nicht mehr irgendwie verklumpt?
Wir arbeiten immer von klein nach groß. Das heißt, auch die Kleinstpartikel können wir verklumpen. Das heißt, auch Nanoplastik können wir verklumpen. Aber es geht immer darum, was kann dann die aktuelle Detektion, also der Nachweis von Mikroplastik, wirklich leisten? Also kann es Nanoplastik analysieren? Kann man eine Aussage treffen, wie viel Nanoplastik ist in einer Abwassermenge drin? Oder geht es eigentlich darum zu sagen, man möchte die Gesamtheit an Partikeln vorher bestimmen, hat ein Ergebnis, führt dann einen Prozess durch und hat danach ein Wasser ohne Mikroplastik. Und ich bin sehr pragmatisch in diesem Vorgehen. Ich sage halt, es ist mir erstmal egal, welche Größe der Partikel hat, Hauptsache ist danach nicht mehr da.
Gibt es denn auch flüssiges Mikroplastik oder ist es so immer, wo man denkt, naja, Plastik, das ist irgendwas, das kann ich anfassen, das macht Geräusche?
Flüssiges Mikroplastik gibt es nicht, weil das ist einfach ein falsches Wording. Hm. Mikroplastik sind feste Kunststoffpartikel und flüssig und fest.
Aber sie sind manchmal in Flüssigkeit vorhanden, aber nicht gelöst, oder gibt es das auch?
Es gibt flüssige Polymere. Mhm. Die flüssigen Polymere, sind kurzkettige synthetische Polymere, die nicht Mikroplastik, also nicht fest sind. Das ist ganz wichtig. Und diese Substanzen, die sind hauptsächlich in unseren Waschreinigungssubstanzen, Shampoos zugesetzt. Das sind diese PEGs zum Beispiel, die man sehr häufig findet.
Und die sind dann wahrscheinlich ganz besonders gefährlich, weil sie diese Zellschichten auch schneller durchdringen können.
Sie sind nicht Fisch und nicht Fleisch, weil sie auf der einen Seite, sie sind kein Mikroplastik, das heißt, sie werden auch nicht in der Mikroplastikforschung betrachtet, sondern gehören per Definition zu Mikroschadstoffen. Und dann sind wir in dem Fahrwasser von Pharmazeutika, dann sind wir im Fahrwasser von Pestiziden. Und das ist in der Argumentation dann nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Das kann ich mir vorstellen. Es wird auch sehr komplex für einen Nichtchemiker, der ich bin und auch sicherlich für viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber es ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema, wenn man mit dem ja tagtäglich konfrontiert ist und auch diesen Aufdruck frei von Mikroplastik, den kennt man ja, wenn man zum Drogeriemarkt geht und sich da so durchwuselt, dann liest man das und denkt, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Aber mitnichten, denn meist ist es ja mindestens eine Plastikflasche, in der das Produkt dann feilgeboten wird.
Und das Wichtige ist immer noch zu sagen, überall, wo Poly draufsteht, ist Poly drin. Und Poly bedeutet im übersetzten Sinne auch Polymer. Das heißt, es sind immer synthetische polymere Verbindungen. Und in dem Moment, wo wir über synthetische polymere Verbindungen sprechen, sind wir entweder im Mikroplastikbereich oder wir sind in den Löslichpolymeren. Und beides wollen wir eigentlich nicht.
Was ist denn heute die Alternative, wenn man gar nicht so genau weiß, wofür ist Mikroplastik vielleicht überhaupt gut? Was ist denn dann die Alternative, damit das Produkt weiterhin auch attraktiv ist oder seinen Nutzen erfüllt?
Weglassen. Ganz einfach. Also es sind bestimmte Chemikalien und Zusätze und auch Mikroplastik in bestimmten Produkten, die sind überhaupt nicht notwendig. Das sind alles Füllmaterialien, die machen das Gewicht aus. Wir zahlen nach Gewicht und wenn man klar 30% in der Flasche ersetzen kann durch ein sehr, sehr günstiges, sehr, sehr günstigen Stoff, dann ist das wirtschaftlich rentabel, umweltspezifisch nicht und weglassen ist die einfache Devise.
Mich wird natürlich auch und ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer auch interessieren, wenn man ein solches Projekt anstößt, du bist Chemikerin, da gibt es doch meistens irgendwie so eine Initialzündung, eine Idee, dass man gesagt hat, Mensch, ich muss da näher drauf oder ein Zufall. Forschung ist ja immer die große Neugierde und manchmal stößt man auch durch Zufall auf gewisse Phänomene, denen man dann näher nachgeht. Wie bist du überhaupt auf diese Thematik gekommen, an deren Ende dann irgendwie schwimmendes Popcorn ist, das Mikroplastik aus dem Wasserfisch?
Wie lange haben wir denn Zeit?
Wir haben Zeit.
Nein, Spaß beiseite. Also kurzum, ich habe eine Doktorarbeit gemacht mit dem Hauptschwerpunktthema Polymere. Also war sozusagen, viele sagen, auf der dunklen Seite der Macht, aber das stimmt gar nicht. Es sind beides helle Seiten. Und war damit beschäftigt, Katalysatoren, die eben diese Polymere produzieren, schneller, effizienter zu machen. Und da kamen mir die Hybrid-Kieselgele als Trägermaterialien das erste Mal so im Labor, kamen vorbei, haben Hallo gesagt und sind geblieben. Die Doktorarbeit war irgendwann fertig. Ich bin in der Polymerchemie gelandet, habe auch im Wirtschaftsunternehmen dort gearbeitet, habe aber nie die Chance gefunden und bekommen, an den Hybrid-Kieselgelen weiter zu forschen. Ich habe es immer wieder versucht, den Managern auf schmackhaft zu machen. Aber
also das sind die, die nachher diese Popcorn-artige Erscheinung haben. Ja.
Und dann bin ich plumperweise vom Rad gefallen oder gefallen worden und es war so dieser Cut, wo ich gesagt habe, ich muss aus dem einen Job raus, in einen neuen Job rein und es kam die Juniorprofessur für organische und ökologische Chemie. Und in dem Moment, wo sich diese Tür zur Forschung wieder geöffnet hat, die ich auch selbstständig, unabhängig, eigenständig durchführen kann, war klar, okay, ich nehme die Hybrid-Kieselgele mit und jetzt gucken wir mal, was die wirklich Gutes können.
Und das war die Geburtsstunde von Wasser 3.0?
Das war die Geburtsstunde von Wasser 3.0, genau.
Okay, das ist eure gemeinnützige GmbH, das heißt, das ist ja auch eine ganz besondere Gesellschaftsform, die ihr gewählt habt. Bedeutet eigentlich, dass ihr nicht primär eine Gewinnerzielungsabsicht habt oder was steckt dahinter?
Gemeinnützig bedeutet erstmal, dass wir nach dem Credo arbeiten, Wasser ist ein Menschenrecht und kein Wirtschaftsgut. Das heißt, alles das, was wir erforschen und entwickeln, soll auch für das Gemeinwohl zugänglich sein, ohne Restriktionen. Gleichzeitig, klar, müssen wir auch irgendwo Gewinne erzielen. Das bedeutet aber nicht, dass diese Gewinne in Autos und Häuser investiert werden, sondern die bleiben zu 100% im Unternehmen. Bedeutet, die gehen wieder in Forschung und in Bildungsaktivitäten und damit können wir einfach unseren satzungsgemäßen Auftrag auch erfüllen. Also der satzungsgemäße Auftrag ist klar im Bereich Forschung für sauberes Wasser und im Bereich Bildung, nachhaltige Bildung für Schülerinnen und Schüler und eben für alle von 0 bis 99, die daran interessiert sind.
Jetzt braucht das natürlich Unterstützer. Ihr habt durch den Planet Hero Award natürlich temporär auch einen Unterstützer, wie beispielsweise die Zürich Versicherung, aber sicherlich auch noch viele andere, die dieser Idee gerne folgen und sagen, das ist ein sinnvoller Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es auch gewisse Stimmen gibt, die dem kritisch gegenüberstehen. Vielleicht auch der eine oder andere Hersteller von Füllmaterial, der sagt, das finde ich jetzt aber gar nicht so gut. Gibt es da auch Gegenwind?
Das Schöne ist, den Gegenwind gibt's, aber man fühlt sich so ein bisschen wohl in diesem Haifischbecken, weil man als gemeinnütziges Unternehmen ja einen ganz anderen Anspruch an Lösungen hat, auch ganz anderen Anspruch hat an Datenbasis und an sinnstiftendem Handeln. Das heißt, wir haben nicht die rein wirtschaftlichen Interessen, sondern wir nehmen eigentlich jeden an die Hand, der unsere Hand nimmt und versuchen einfach gemeinschaftlich an Lösungen zu arbeiten. Deswegen ist auch so ein Füllmaterialhersteller super interessiert, den eigenen Prozess nachhaltig zu machen und dafür sind wir da. Wir zeigen ihm, was alles möglich ist. Er kann weiterhin seine Füllmaterialien machen, vielleicht für die eine oder andere andere Anwendung, aber der Prozess, wie das Ganze entsteht, ist nachhaltig. Es wird kein Mikroplastik produziert oder ins Wasser entlassen und darum geht's.
Einen ganz wichtigen Stichpunkt hast du mir hier geliefert. Du hast gesagt, wir nehmen an die Hand. Und ihr nehmt in der Tat auch Kinder, Schülerinnen und Schüler an die Hand, indem ihr auch dort für dieses Thema sensibilisiert.
Wir haben dieses Jahr auch mit der Zürich zusammen die Wasser 3.0 App entwickelt. Da ist die Möglichkeit auch mitmachen beim Microplastic Mapping, das heißt mitmachen, Datenpunkte zu sammeln für die Transparenz in Sachen, wie steht es eigentlich um die Mikroplastikbelastung vor der eigenen Haustür.
Und wer kann da mitmachen? An wen richtet sich das Angebot?
Du, ich, alle.
Jeder kann mitmachen. Jeder. Also Microplastic Mapping bedeutet, ich gehe mit dem Messröhrchen irgendwo an meinen See, Fluss und entnehme eine Wasserprobe und dann?
Also es ist ein standardisierter Prozess. Bei uns gibt es die Glasflaschen, es gibt eine Anleitung, es gibt ein Thermometer. Das verschicken wir. Dieses Analytik-Kit kann man kaufen bei uns und das wird dann so gehandhabt, derjenige bekommt oder diejenige bekommt die Probe, packt aus, geht ans Gewässer, macht genau das, was auf dem Zettel steht, nämlich Wasserprobe nehmen, dreimal spülen, Wasser in die Flasche rein, mit Stift alles draufschreiben, Probennamen oder Probennummer generieren, Proben in die Datenbank eintragen, abschicken, die Probe zu uns schicken und dann machen wir die Mikroplastikanalytik. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir keine standardisierte Mikroplastikanalytik haben, haben wir keine vergleichbaren Daten. Und wenn wir immer das Gleiche machen, dann wird daraus ein Schuh. Ansonsten macht der eine Äpfel, der andere macht Birnen und der nächste macht Kirschen. Und wir versuchen halt, das Ganze zu harmonisieren. Und deswegen kann jeder Teil der Lösung werden und generiert einen Beitrag zu vergleichenden Daten.
Wäre also auch eine gute Idee für eine Projektwoche in einer Schulklasse, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, euer Paket anfordert und dann Teil dieser Karte wird. Was passiert da mit den Ergebnissen, die dann in der Karte zusammengetragen werden? Also es wird eine Deutschlandkarte oder geht es auch über die Deutschlandgrenzen hinaus?
Also wir haben eine Weltkarte tatsächlich, weil wir nicht nur die eigenen Daten einspielen, die standardisiert analysiert wurden, sondern auch alle anderen Daten, die in der Wissenschaft schon existieren, harmonisieren. Das bedeutet, wir machen immer ein Screening über die aktuellsten Ergebnisse in der wissenschaftlichen Literatur, spielen diese Daten auch ein. Deswegen sind mittlerweile knapp 10.000 Datenpunkte schon in dieser Karte drin, obwohl wir erst im Mai diesen Jahres begonnen haben. Und es wächst kontinuierlich, weil wir eben selber weitermachen und natürlich viele andere auf dem Planeten auch weitermachen.
Ihr habt im Mai begonnen, das heißt, eine Zeitreihe ist wahrscheinlich noch nicht absehbar, aber das steht wahrscheinlich schon auch mit auf dem Plan, dass man schaut, wie hat sich auch der Eintrag über die Jahre entwickelt. Dann kann man schauen, oh, da ist vielleicht ein Wert, der sich ganz besonders stark nach oben entwickelt, da muss man schauen. Und was würdet ihr in dem Fall machen? Geht ihr dann auf die Kommune zu? Also gebt wirklich auch eine Rückmeldung? Also, ihr habt da ein Problem?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn man wirklich Hotspots identifiziert hat, wenn man herausgefunden hat, an einem bestimmten Ort im Gewässer, gibt es charakteristisch eine hohe Konzentration, dann würde man diese Werte verifizieren. Man würde auf die Gemeinde zugehen, auf die kommunale Kläranlage zugehen und entsprechend die Gespräche suchen und sagen, wir müssen hier handeln, weil anscheinend ist bei euch ein Punkt, wo Mikroplastik in großen Konzentrationen ins Gewässer eingeleitet wird. Und dann beginnt wieder die Sherlock-Holmes-Arbeit. Und die Kinder helfen uns dabei, weil sie natürlich überall rumwuseln und Wasserproben nehmen und dadurch den Beitrag auch leisten, damit wir überhaupt diese Sherlock-Holmes-Arbeit auch weiterführen können.
Super, so kommt aus Aktion Reaktion, immer mit dem Ziel eine nachhaltigere, bessere Zukunft und eine bessere Wasserqualität. Ich habe mich sehr gefreut, liebe Katrin, die Rebellin des Wassers heute im Podcast-Studio von Zürich zu haben. Es war ein wunderbares, sehr aufklärendes Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg mit deinem Vorhaben.
Vielen Dank.
Dies war der Zürich-Podcast, eine Produktion der Zürich-Gruppe Deutschland. Am Mikrofon war Bernd Engelin.